Ein geschenkter Sieg. Die Waffen-SS bei Arnheim 1944. Das Kalkül der Wehrmacht, nach dem Verlust der Normandie und Zentralfrankreichs noch einmal an der Seine-Front machen zu können, erwies sich schon im Ansatz als Makulatur. Bereits am 21. August 1944 hatten General George Smith Pattons Panzer bei Melun und Fontainebleau den Fluss erreicht und sogleich Brückenköpfe gebildet. Nach dem Verlust von Paris am 25. August mussten die Deutschen nur eine Woche später bereits Brüssel und Antwerpen räumen, und am 11. September 1944 standen die Soldaten des amerikanischen 7. Armeekorps am Westwall bei Aachen. Der Rückzug des Westheeres artete teilweise bereits in eine Flucht aus und bot ein unwürdiges und beschämendes Bild. Alles sprach dafür, dass die Wehrmacht sich von den im Sommer erlittenen Schlägen nicht mehr erholen konnte und der Krieg in Europa noch vor dem Jahreswechsel beendet sein würde. Dass Hitler angesichts der gewaltigen Verluste der Wehrmacht immer noch von einer großen Gegenoffensive im Westen träumte und zu diesem Zweck bereits am 4. September zwecks Auffrischung die Herauslösung von 3 SS-Panzerdivisionen aus der Front befohlen hatte, konnte sich kein alliierter Befehlshaber vorstellen. Bisher hatte Dwight D. Eisenhower, der inzwischen den Oberbefehl über sämtliche alliierten Landstreitkräfte in Nordwesteuropa übernommen hatte, der Strategie eines breiten Vormarsches über den Rhein den Vorzug gegeben. Unter dem Eindruck der jüngsten Erfolge schien er nun aber Montgomerys gewagtem Konzept zuzuneigen. Der Brite setzte auf einen massiven Vorstoß von 40 alliierten Divisionen über den Niederrhein in die norddeutsche Tiefebene und weiter auf Berlin und forderte dazu zum Verdruss der amerikanischen Befehlshaber den Löwenanteil des alliierten Nachschubs. Montgomerys Leute witterten ihre Chance, und in kürzester Frist hatte sein Stab einen verwegenen Plan entwickelt. 3 Luftlandedivisionen sollten die Brücken von Eindhoven, Nimwegen und Arnheim nehmen und so lange halten, bis alliierte Bodentruppen aus ihrem Brückenkopf bei Nerpelt am Maas-Schelde-Kanal zu ihnen vorgestoßen waren. Im günstigsten Fall könnten sie, so Montgomerys Kalkül, in 48 Stunden in Arnheim sein. Die Schwierigkeiten des ambitionierten Unternehmens waren für kompetente Militärs und selbst für britische Offiziere kein Geheimnis. Montgomery hielt sie jedoch angesichts der bisherigen alliierten Erfolge und der vermeintlichen Schwäche der Deutschen für kaum relevant. Es kümmerte ihn wenig, dass General Brian Harrocks 30. Korps bei seinem 90 Kilometer langen Vorstoß zum Niederrhein nur eine einzige brauchbare Straße zur Verfügung hatte und dass die Luftlandungen wegen fehlender Transportkapazitäten an 3 aufeinanderfolgenden Tagen stattfinden mussten. Selbst die vom niederländischen Widerstand stammende Meldung, dass in der Nähe des Arnheimer Landungsraumes 2 Divisionen der Waffen-SS zur Auffrischung unterzogen waren, konnte den am 1. September zum Feldmarschall beförderten Montgomery nicht von seinem Vorhaben abbringen. Tatsächlich hatte etwa 25 Kilometer östlich der niederländischen Stadt bei Dettichem der Stab des 2. SS-Panzerkorps unter SS-Obergruppenführer Wilhelm Bittrich sein neues Quartier bezogen. Seine 9. und 10. SS-Panzerdivision waren erst wenige Tage zuvor zur Auffrischung aus dem deutschen Brückenkopf bei Maastricht herausgezogen und auf den Raum zwischen Arnheim und Deventer verteilt worden. Auch nach dem katastrophal verlaufenen Rückzug durch Frankreich und Belgien waren beide SS-Divisionen mit ihren jeweils noch 6.000 Mann ein ernstzunehmender Gegner für soeben gelandete Fallschirmjäger, denen anfangs kaum schwere Waffen zur Verfügung standen. Auf alliierter Seite hatte Eisenhower am 10. September grünes Licht für das Unternehmen gegeben, das den Decknamen Market Garden erhielt und das mit 35.000 Fallschirmjägern in 1.546 Transportmaschinen und 478 Lastenseglern das größte Luftlandeunternehmen des Krieges werden sollte. Als erster Angriffstag wurde der 17. September 1944 bestimmt. Für die Deutschen kam Market Garden überraschend, obwohl man in der Führung der Heeresgruppe B seit Anfang September durchaus mit einer Großluftlandung der Alliierten gerechnet hatte. Allerdings hatte Oberbefehlshaber Walter Model nicht den Niederrhein, sondern den Raum zwischen Wesel und Hamm als besonders gefährdet beurteilt. Noch am 14. September billigte der Generalfeldmarschall die Absicht, des 2. SS-Panzerkorps Teile der 9. SS-Panzerdivision zur Neuaufstellung ins Reich zu verlegen. Ihre noch kampfkräftigen Verbände, darunter die Aufklärungsabteilung 9 unter SS-Hauptsturmführer Viktor Gräbner, sollten allerdings im Raum von Arnheim verbleiben. Als am 17. September gegen 13.30 Uhr die ersten alliierten Luftlandungen in allen drei Landezonen einsetzten, reagierten die Deutschen allerdings überraschend schnell. Durch einen bei Eindhoven gefangenen Offizier der amerikanischen 101. Airborne Division, der schriftliche Befehle bei sich getragen hatte, konnte die Heeresgruppe wichtige Rückschlüsse auf die Absichten der Alliierten ziehen. Model selbst hatte am Nachmittag das Absetzen der ersten Welle der britischen 1. Airborne Division westlich von Osterbeck, einem Vorort von Arnheim, aus seinem Quartier im dortigen Hotel Hartenstein hautnah erleben müssen. Es glückte jedoch allen Angehörigen seines Stabes, sich rechtzeitig nach Osten ins 10 Kilometer entfernte Terborg abzusetzen. Um der immer noch starken deutschen Fliegerabwehr zu entgehen, hatten die alliierten Planer überall Landezonen ausgewählt, die einige Kilometer abseits der eigentlichen Angriffsziele lagen. So war die britische 1. Fallschirmbrigade mit ihren 3 Bataillonen rund 3 Kilometer westlich von Osterbeck heruntergegangen. Weiter nördlich, bei Wolfheze, war kurz darauf auch die britische 1. Gleiterbrigade gelandet. Das Sammeln und der darauffolgende Anmarsch der gelandeten Truppen verschaffte somit den Deutschen in der Stadt zusätzliche Reaktionszeit. Hinzu kam, dass die neuen Funkgeräte der Fallschirmjäger nicht funktionierten und somit kaum Verbindung unter den einzelnen Gruppen bestand. SS-Obergruppenführer Bittrich war durch die Luftaufklärung über die beiden Landungen bei Arnheim und auch über die im benachbarten Nimwegen zeitnah orientiert worden. Sofort befahl er SS-Brigadeführer Heinz Harmel, mit seiner 10. SS-Panzerdivision über die Arnheimer Straßenbrücke auf das nur 20 Kilometer entfernte Nimwegen vorzurücken, die dortige Brücke über die Waal zu besetzen und einen Brückenkopf südlich des Stromes zu bilden. Gelang es, die Panzer des britischen 30. Korps dort aufzuhalten, saßen die beiden bei Arnheim gelandeten Fallschirmjägerbrigaden in der Falle. Inzwischen unterstellte sich Bittrich sämtliche deutschen Truppen in der Umgebung von Arnheim, so etwa ein SS-Ausbildungs- und Ersatzbataillon sowie etliche Sicherungseinheiten, um damit eine Front gegen die inzwischen von Westen auf die Stadt vorrückenden Briten aufzubauen. Dass Bittrich es jedoch versäumte, die große Straßenbrücke über den Rhein als das außer Zweifel stehende Hauptziel der Briten schnellstmöglich mit starken Kräften zu sichern, sollte sich noch bitter rächen. Als um 18 Uhr SS-Hauptsturmführer Gräbner mit der Aufklärungsabteilung 9 aus der Stadt kommend die große Straßenbrücke erreichte, hatte deren aus nur 25 älteren Männern bestehende Sicherung ihren Posten ohne ersichtlichen Grund bereits aufgegeben. Die Brücke war aber noch frei passierbar. Auch Gräbner dachte nicht daran, eine kampfkräftige Sicherung auf der Nordseite der verwaisten Brücke zurückzulassen, als er mit seinen rund 30 Spee- und Schützenpanzerwagen befehlsgemäß den Rhein nach Süden überquerte und auf Nimwegen vorrückte. Nur eine halbe Stunde später hatte sich die Lage an der Arnheimer Brücke fast vollständig gewendet. Während Gräbner noch an Bittrich meldete, dass die Straße nach Nimwegen feindfrei war und eine 750 Mann starke Kampfgruppe die Sicherung der dortigen Wahlbrücke bereits übernommen habe, war die Rheinbrücke in seinem Rücken bereits durch ein ganzes Bataillon britischer Fallschirmjäger besetzt. Die Briten waren unter Führung ihres Kommandeurs, Oberstleutnant John Dutton Frost, aus ihrem Sammelraum westlich von Osterbeck unbemerkt entlang der Rheinuferstraße nach Arnheim vorgerückt und hatten sich sofort in den Häusern am Nordende der Straßenbrücke verschanzt. Bittrich schäumte vor Wut, als ihm das peinliche Versäumnis bewusst wurde, und befahl der Aufklärungsabteilung der 10. SS-Panzerdivision, die Brücke sofort wieder freizukämpfen. Dies war allerdings leichter gesagt als getan, denn Frosts Gruppe war stärker als zunächst angenommen, und die Deutschen sahen sich gezwungen, Gebäude für Gebäude freizukämpfen. Am nächsten Morgen hielt das britische Bataillon immer noch seine Stellungen und blockierte den Abmarsch der 10. SS-Division auf Nimwegen. Alle Teile mussten auf Fähren den Strom überschreiten. Bittrich war in Eile, denn inzwischen hatten Fallschirmtruppen der amerikanischen 82. Airborne Division den deutschen Brückenkopf südlich der Waal eingedrückt und rückten bereits auf die Vororte von Nimwegen vor. Offenbar hatte Gräbner, der während der Nacht mit seiner Aufklärungsabteilung 9 bei Elst auf halbem Weg zwischen Nimwegen und Arnheim Aufstellung bezogen hatte, keine Kenntnis von der bedrohlichen Entwicklung südlich der Waal. Ohne einen besonderen Auftrag dazu erhalten zu haben, machte er sich, wohl von dem Gefechtslärm an der Arnheimer Brücke angelockt, gegen 9 Uhr auf den Weg zurück zum Rhein. Seine 3 Spähpanzer konnten die Brücke noch im wilden Zickzack fahren und aus allen Rohren feuernd passieren. Dann aber hatten die Briten ihre Verblüffung überwunden und empfingen Gräbners nachfolgende Schützenpanzer mit einem mörderischen Feuerhagel. Die deutsche Kolonne verlor in dem Inferno nach britischen Angaben 1 Dutzend ihrer Fahrzeuge. Neben vielen Kameraden bezahlte auch Ritterkreuzträger Gräbner seine unsinnige und überstürzte Aktion mit dem Leben. Der demoralisierte Rest seiner Abteilung zog sich auf das Südufer zurück. Immerhin glückte es der SS auf dem Nordufer des Rheins, Frosts Bataillon zu isolieren. 2 Tiger der Bittrich unterstellten schweren Panzerkompanie Hummel, von denen jedoch ein Fahrzeug schon bald durch einen Treffer beschädigt wurde, unterstützten die Angriffe. Noch hoffen Frosts Männer auf Verstärkung, aber die beiden übrigen Bataillone der britischen 1. Fallschirmbrigade gelangten den ganzen Tag gegen einen sich versteifenden deutschen Widerstand nicht über Osterbeck hinaus. Die Deutschen profitierten von der Tatsache, dass der Kommandeur der britischen Fallschirmjägerdivision, General Robert Urquhart, bereits in der Nacht zum 18. September zwischen beide Linien geraten war und sich für die nächsten 36 Stunden in einem Haus im Niemandsland versteckt halten musste. Auch als am Abend des 18. September eine weitere britische Fallschirmbrigade mit 4000 Mann knapp ostwärts von Ede niederging, hielt die deutsche Front im Westen von Arnheim stand. Bittrich hatte sogar eine neue Kampfgruppe aus Angehörigen der Arnheimer SS-Unterführerschule gebildet, die von Westen den britischen Landungsraum im Rücken umfasste. Der gesamten britischen 1. Airborne Division drohte die Gefangennahme. Alles hing nun für die Deutschen davon ab, den Alliierten die Wegnahme der Nimwegener Brücke zu verwehren. Bittrich empfahl, sie sprengen zu lassen, aber Model lehnte ab. Der Feldmarschall glaubte, sie noch zu einem Gegenangriff südlich der Waal nutzen zu können. Erst als am 19. September im Laufe des Vormittags die Spitzen von Harrocks 30. Korps mit den bei Grave gelandeten Amerikanern der 82. Airborne Division Verbindung aufnehmen konnten, genehmigte Model die Vorbereitungen zur Sprengung. Wieder einmal hatte er die Amerikaner unterschätzt. Den Alliierten glückte am nächsten Nachmittag die Wegnahme der Brücke im Handstreich. Fallschirmjäger hatten in Schlauchbooten die etwa 300 Meter breite Waal 1,5 Kilometer flussabwärts der Brücke überquert und die überraschten deutschen Posten auf der Nordseite niedergemacht. Zugleich rollten bereits britische Panzer von Süden auf die Brücke. Ihre Sprengung im letzten Moment schlug fehl, da die Sprengleitungen durch den vorherigen Schusswechsel beschädigt worden waren. Trotz ihres Erfolges an der Waal agierten die alliierten Bodentruppen jetzt schon 2 Tage hinter ihrem Zeitplan und sahen sich an beiden Flanken vermehrt heftigen deutschen Gegenangriffen ausgesetzt, die noch am selben Tag erstmals zur Unterbrechung ihrer Versorgungslinie führten. Am 22. September gelang Horrocks 43. Division zwar noch die Verbindungsaufnahme mit der bei Driel am Südufer des Rheins gelandeten polnischen 1. Fallschirmbrigade, doch die knapp 10.000 Mann der britischen 1. Airborne Division blieben am Nordufer weiterhin isoliert. Ein Übergangsversuch der Polen scheiterte in der Nacht zum 24. September. Nur 200 Polen gelangten ohne ihr schweres Material über den Strom. Nachdem die Reste von Frosts Bataillon bereits am 21. September nach viertägigem Widerstand die Waffen hatten strecken müssen und Horrocks rückwärtige Verbindungen immer wieder durch deutsche Gegenangriffe unterbrochen wurden, rang sich Montgomery am 23. September dazu durch, das Unternehmen Market Garden abzubrechen. Der Feldmarschall reklamierte es später sogar als Erfolg, dass immerhin Übergänge über vier wichtige Wasserläufe genommen werden konnten. Alles andere schob er auf das widrige Wetter. Mit keinem Wort erwähnte er jedoch die Vernichtung von General Ukerts erster Fallschirmdivision, die allein auf das Konto seiner schlampigen Planung ging. Von ihren ursprünglich 10.000 Mann gerieten 6.450 Briten in Gefangenschaft, die Hälfte davon verwundet. 1.500 britische Fallschirmjäger waren in den achttägigen Kämpfen in und um Arnheim getötet worden und nur 2.000 Überlebenden glückte in der Nacht zum 26. September die Flucht über den Rhein. Etwa 250 Briten konnten sich bei niederländischen Zivilisten verstecken, um später unbemerkt den Fluss zu überqueren. Eine Neuaufstellung der Division erfolgte nicht mehr. Die Deutschen bezifferten ihre Verluste bei Arnheim und Nimwegen auf 3.300 Mann, davon 1.100 Tote. Die Amerikaner und Horrocks Korps verloren je 3.500 Mann an Toten, Verwundeten und Vermissten. Hinzu kamen noch 658 getötete oder verwundete Angehörige der alliierten Luftstreitkräfte, sodass Market Garden insgesamt die Verbündeten fast 16.000 Mann kostete. Für Feldmarschall Montgomery war Arnheim mehr als nur ein peinlicher Rückschlag. Nach seinen eher durchschnittlichen Führungsleistungen in der Normandie musste der exzentrische Brite am Niederrhein ein Waterloo einstecken. Auf der Gegenseite war die Zerschlagung einer ganzen britischen Luftlandedivision für die Waffen-SS ein nicht mehr erwarteter Erfolg, der ihr angeschlagenes Renommee wieder aufpolierte. Sie hatte zwischen Nimwegen und Arnheim die meisten Truppen gestellt und Bitterich hatte als kommandierender General des 2. SS-Panzerkorps die Kämpfe umsichtig geleitet. Vielleicht wäre es ihm sogar gelungen, auch Nimwegen zu halten, wenn nicht die Arnheimer Brücke durch eine fatale Nachlässigkeit 4 Tage lang durch Frosts Bataillon blockiert gewesen wäre.